Simons Blick wanderte ins westliche Galeriejoch. Dort, im Obergeschoss gegenüber dem Chor, stand der Aachener Königsthron. Ein schlichter Sitz aus Marmor, geradezu archaisch in seiner einfachen Form. Es war der höchste Sitzplatz in der Kirche. Dies nun war wahrhaftig der Thron, den Karl der Große hatte bauen lassen und den zwischen 936 und 1531 30 deutsche Könige nach ihrer Weihe und Krönung bestiegen hatten. Auch er, Simon, sollte diesen Thron heute besteigen. Er sah zu dem kolossalen Radleuchter empor, der in der Kuppel darüber hing. Barbarossa-Leuchter hieß er, nach Kaiser Friedrich I., den man Barbarossa genannt hatte und der mittelalterlichem Volksglauben zufolge nicht gestorben war, sondern nur schlief. In einem Versteck, im Kyffhäuser, Trifels oder Untersberg, da war man sich nie einig geworden, und der erwachen und wiederkommen würde, sollte das Reich in Gefahr geraten. Zweifellos hatten die Menschen, die einst an diese Legende geglaubt hatten, sich nicht vorstellen können, was alles Schreckliches passieren würde, ohne dass der Kaiser sich veranlasst sah, zurückzukehren. Der Chor verstummte. Erwartungsvolle Stille erfüllte den Dom mit Gänsehaut erzeugender Intensität. Die Zeit für den Schwur war gekommen. Der Erzbischof trat an ein Mikrofon, sah Simon an. »Simon«, rief er im psalmodierenden Tonfall des langgedienten Kirchenmannes, »ich frage dich, schwörst du, dass du als König die Gesetze wahren und verteidigen wirst?« »Ich schwöre es.« Im Zug der umfassendsten Änderungen des Grundgesetzes seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland, Änderungen, die namhafte Rechtsgelehrte als Verstümmelung, barbarische Verunstaltung oder Massaker gegeißelt hatten, hatte man den Wortlaut des Eides, den bisher der Bundespräsident bei Amtsantritt zu leisten hatte, in dieses Frage-Antwort-Spiel umformuliert. »Schwörst du, dass du als König deine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben wirst?« »Ich schwöre es.« Ein junger Messdiener, nicht älter als 14 Jahre und sichtlich aufgeregt, trat neben Simon und hielt ihm eine gewaltige Bibel hin. Simon legte seine linke Hand auf das Buch und fuhr fort, »All dies schwöre ich, so wahr mir Gott helfe.« Erstaunlich, wie unauffällig sich das Fernsehen benahm. Erst jetzt bemerkte Simon eine der Kameras, die überall in der Kirche platziert waren, um das Geschehen in Millionen Haushalte zu übertragen. Die ausländischen Nachrichtensender teilten die Vorbehalte ihrer Regierungen gegen die Gültigkeit der letzten Bundestagswahl in Deutschland offenbar nicht. Die Übertragung wurde von zahlreichen Netzwerken übernommen, größtenteils ebenfalls als Direktübertragung. Weitere hilfreiche Hände tauchten rings um Simon auf, nahmen ihm das Obergewand ab. Darunter trug er ein Unterkleid mit kurzen Ärmeln und Öffnungen auf Brust und Rücken. Simon fragte sich, wie viele Zuschauer wohl wussten, dass sich dieser Teil des Rituals an das Zeremoniell der Königskrönungen des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation anlehnte, wie sie vom Mittelalter bis in die Neuzeit üblich gewesen waren. Die Salbung. Noch bei der Krönung der britischen Königin Elisabeth II., der ersten Krönung, die weltweit im Fernsehen übertragen worden war, hatte man die Salbung als so heilig betrachtet, dass die Kameras währenddessen ausgeschaltet worden waren. Im 21. Jahrhundert kannte man solche Bedenken offensichtlich nicht mehr. Im Gegenteil, die schimmernden Objektive rückten erst recht näher heran, als Simon aufstand, einen Schritt vortrat und auf dem vor dem Altar bereitliegenden Kissen niederkniete. Weihevolle Bewegungen, Männer in sakralen Gewändern, von denen einer einen goldenen Löffel hielt, ein anderer eine kleine Flasche entkorkte und daraus Öl in den Löffel goss. Der Erzbischof, der Coronato, der zwei seiner Finger in dieses Öl tauchte und Simon damit salbte. Am Scheitel, auf der Brust, im Nacken, zwischen den Schultern, auf dem rechten Arm, am rechten Ellbogen und schließlich auf der Innenfläche der rechten Hand mit den Worten »Ich salbe dich«, zum König, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Einen Moment lang war es Simon, als stünde er neben sich und sehe sich zu. Er wunderte sich über die Ernsthaftigkeit, mit der greise Bischof diese Bewegungen ausführte, diese Worte sprach. Freilich, allzu oft kam ein Bischof nicht dazu, einen König zu krönen, aber glaubte er wirklich an das, was er da tat? Schwer zu sagen. Schließlich wusste Simon selber kaum, was er davon halten sollte. Der Chor stimmte eine jauchzende Weise an, die das Kirchenschiff erfüllte wie ein Versprechen. Man legte Simon das Krönungsornat an, ein reich verziertes Übergewand, ein Band in den Farben Schwarz-Rot-Gold, ähnlich der Stola eines Priesters, schließlich der prachtvolle Krönungsmantel in üppigem Purpur. Die Krönung. Sich feierlich bewegende Hände nahmen den Reichsapfel auf, andere das Zepter, hielten sie Simon hin, auf dass er sie ergreife, um anschließend vom Erzbischof die Krone aufgesetzt zu bekommen. Doch Simon ignorierte die dargebotenen Krönungsinsignien. Stattdessen erhob er sich von dem Kissen, auf dem er kniete, wandte sich um den im Dom versammelten Menschen zu. Was für ein Anblick! Simon spürte ein Zittern in den Beinen, das vielleicht nicht nur von dem langen Knien herrührte. Er trat an das Mikrofon, in das der Erzbischof zuvor gesprochen hatte, und hoffte, dass er die Kraft haben würde, zu tun, was zu tun war. Erstaunte Blicke aus immer mehr Augen, peinlich berührtes Hüsteln hinter ihm, Kameraleute, die eilig neue Positionen einnahmen. Der Chor sang noch, er würde warten müssen, bis das Lied zu Ende war.